Wir starten mit einem Beitrag aus dem Rapid-Channel des Austrian Soccer Boards von Marvin the Robot. Der hat geschrieben, Rapid ist wie Jesus, wir wecken Tote zum Leben. Lieber Marvin, das war nicht Rapid, sondern das war der Magier aus dem Burgenland. Didi Kübauer ist zurück beim LASK und die Linzer spielen auf einmal wieder Fußball, oder wie seht ihr das?
War quasi Ostersonntag gestern dann, oder? Wenn man das,
ja, stimmt.
Wenn man das so hernehmen kann.
Ja, wie ausgewechselt die LASK-Mannschaft. Also was auch immer Didi Kübauer in Englisch jetzt da in der LASK-Kabine von sich gegeben hat, hat Früchte getragen auf jeden Fall.
Dritter Sieg in dieser Saison für die Linzer. Man hat die Austria geschlagen, man hat Blau-Weiß-Linz geschlagen und nun eben Rapid. Und ich finde die Art und Weise, wie das der LASK gemacht hat, das hat richtig Spaß gemacht. Und wirklich, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in der Saison mal sagen würde, der LASK macht mir Spaß.
Ja, kam überraschend, muss ich sagen. Also habe ich vor allem am Anfang der Saison jetzt auch nicht kommen sehen, aber sie haben das wirklich überragend gemacht. Also war wirklich schön zum Zuschauen. Ich glaube, das hat, ja, das hat schon Hand und Fuß gehabt gestern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Kübauer da selbst jetzt wirklich schon mitwirken konnte. Ist ja doch erst ein paar Tage dort. Vielleicht war es auch einfach so der klassische Trainereffekt, der da ein bisschen mitgeholfen hat. Oder hat man das, vielleicht haben die Spieler das Gefühl gehabt, okay, mit dem können wir es jetzt angehen, nicht mehr so in der Luft gehangen, wie es davor der Fall war. Also ich weiß nicht, ob er da jetzt taktisch oder so schon wirklich sehr, sehr viel mitwirken konnte zu diesem Sieg.
Ja, braucht es vielleicht nicht gerade so etwas. Einfach, dass man jetzt einmal einen Trainer hat, mit dem man in die Zukunft auch blicken kann. Und man ist nicht in dieser Zwischenwelt gefangen mit einem Interimstrainer.
Sofern der LASK den Didi jetzt auch wieder länger halten will, dann ja. Es war auf jeden Fall die beste Saisonleistung, die der LASK bislang abgespult hat. Und das im ersten Spiel unter Didi Kübauer. Ich glaube, der hat da ordentlich Feuer reingebracht. Wobei ich auch denke, diese Last-Minute-Aufholjagd gegen Hartberg, wo sie aus dem 0-3 noch das 3-3 gemacht haben, der hat ihnen auch schon diesen Schwung einfach mitgeben. Dann kommt in der Länderspielpause ein neuer alter Trainer. Ja, ich meine, die meisten Spieler kennen den Kübauer ja gar nicht aus der ersten LASK-Zeit. Aber ich glaube, an Didi Kübauer, den kennst, der bringt Feuer rein, der bringt Leidenschaft rein. Der hat die Spieler, glaube ich, mal ordentlich zur Brust genommen und auch aufgeweckt. Und die haben einfach dann eine grandiose Leistung in Hütteldorf gezeigt.
Erster LASK-Sieg bei Rapid seit August 2019, damals ein 2:1 Rakus Doppelpack und damals noch Didi Kübauer Trainer von Rapid, liegt da schon ein paar Jahre zurück. Auch die Community hat natürlich den LASK-Sieg angesprochen, LASK 1908 via Twitter. Was hat Don Didi in dieser Länderspielpause mit meinem LASK gemacht? Das ist mit dem Auftreten zum Saisonstart nicht zu vergleichen. Was hat er geändert, um direkt so einzuschlagen? Unter Benji 1908, ist Don Didi ein Zauberer oder wie kann man in 10 Tagen eine Mannschaft so um 180 Grad drehen und so ein Spiel abliefern. Vor allem in der Offensive, also Usor und Adeniran, wie die miteinander harmoniert haben, wie die gespielt haben. Also vor allem Adeniran hat mir extrem taugt.
Voll, also wie gesagt, ich glaube, er hat jetzt da taktisch noch nicht so viel Einfluss nehmen können, aber einfach mental den Spielern vielleicht einfach mal gesagt, so Burschen, so schaut's aus, das müssen wir jetzt wirklich abliefern, sonst wird's knapp für uns alle irgendwo. Also ist ja dann nicht nur der Trainer, der dann immer um seinen Job irgendwann zittern muss, sondern auch die Spieler sind da dann angezettelt. Also ich glaube, dass er wahrscheinlich über die Schiene da wirklich einen guten Zugang gefunden hat.
Ja, also ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass Alaska in dieser Bundesliga-Saison mit einer Dreierkette gespielt hat. Das hat der Didi Kübauer aus seiner WRC-Zeit einfach mitgenommen. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, das Zusammenspiel vorne mit Adeniran, eben dieser bullige Stürmertyp, und dann noch den wieselflinken Usor, das hat Rapid einfach komplette Probleme beschert. Wobei man auch sagen muss, die Rapid-Abwehr war ein ums andere Mal inferior mal wieder, ja.
Aber vielleicht auch Sascha Horvath nochmal hervorheben. Ja, also auch der hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ja, da hat man schon gemerkt, okay, da ist viel mehr Feuer drin, als es die letzten Wochen der Fall war.
Ich meine, das 1:0, ich meine, das war richtig, das war so eine mega geile Kombination über Adeniran, über Horvath und dann eben auch der Abschluss von Moses Usor. Und ich finde generell, der LASK ist so ein bisschen auf eine Reaktion Rehabilitationstour 2025. Sie haben den Vertrag mit Boateng aufgelöst. Es gibt keine rosa Trikots mehr. Die Fans sind wieder zurück im Stadion. Sie bekommen wieder den Support. Ich finde, der Kalajdzic-Transfer ist ja trotzdem auch ein Sympathieträger des österreichischen Fußballs. Also ich finde, dass der LASK in den letzten Wochen auch mit der Didi Küba-Rückkehr, dass man vielleicht sich da den Fehler eingesteht, dass man ihn zu früh gehen hat lassen oder eigentlich eher weggeschickt hat. Nicht gehen hat lassen, falsch. Dass man viel richtig macht.
Ja, also wirkt auf jeden Fall so, als hätten sie da vielleicht auch die Kurve gekratzt, wie du auch angesprochen hast. Sie werden ja auch belohnt dadurch, dass oder von den Fans belohnt. Die sind jetzt auch wieder mit vollem Support im Stadion dabei und ja, das hilft dann der Mannschaft auch sehr. Also die merken ja auch, wenn rundherum irgendwie alles nicht so wirklich perfekt läuft und immer wieder irgendwelche Geschichten passieren, die jetzt eigentlich am Platz eh nichts zu suchen haben, aber natürlich kriegst du das als Spieler mit und das merkst du dann am Feld.
Schön für den LASK, was alles passieren kann, wenn man Fehler eingesteht und darauf reagiert. Dann, ne?
Apropos Fehler, wir müssen natürlich auch über die Performance von Rapid sprechen, vor allem in der Defensive, du hast es eh schon anklingen lassen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem gefühlt besten Innenverteidiger-Duo der Liga, wie es ja oft auch, glaube ich, von uns auch genannt worden ist, was mit dem Duo Svetkovic, Serge Philipp Rojao passiert ist. Vor allem beim 0:1, also das war eine komplette Aufgabe und das beim Zwischenstand von 0:1.
Absolut, also wir haben es in der Vorbesprechung ja auch schon angesprochen, also bei dem Zwischenstand so hinzutraben und quasi nur Begleitschutz zu geben und da jetzt einfach nicht mal wirklich einen Sprint anzureißen und zu probieren, das Ganze noch zu verhindern, ja, eigentlich sprachlos, also das weiß ich gar nicht, was man dazu sagen soll.
Hat mich ein bisschen an ein gemütliches Auslaufen erinnert. Wie wenn ich gehe nicht joggen, ja, aber wenn ich joggen gehen würde, dann würde ich auch so dann einfach mein Lauf einfach schon langsam mal abstoppen und abbremsen. Und das ist mir vor allem bei Rojao aufgefallen, der ja dann doch noch am nähersten dran war, sagen wir so an Uso, aber wenn du genau drauf schaust, der hat da überhaupt nicht mehr eine Chance irgendwie gesehen, dass der Hedl da generell nochmal eingreifen kann und dass er selber mit einem Vollsprint da eventuell noch den Ball vor der Linie rauskratzen kann,
habe ich nicht gesehen, diesen Einsatz. Also zu kurz zur Erklärung, wir reden über dieses 1:0, Pass von Sascha Horvath in die Tiefe, Uso enteilt, Serge Philipp Rojao und Rojao bleibt eigentlich gefühlt so ein bisschen stehen, das ist rein von der Körpersprache, Signalwirkung auch Richtung Hedl, finde ich das fatal, weil das ist in etwa so, ja, okay, entweder er hat so viel Vertrauen und sagt, ja, der Hedl macht das schon. Glaube aber nicht, das hat rein von der Körpersprache sehr negativ gewirkt. Auch Svetkovic ist da nicht wirklich energisch zurückgegangen und das geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Und da ist nur 0-0 gestanden. Also wir haben eh davor gesprochen, wenn es da 0-4 steht, 0-5, ja, dann bist du vielleicht unmotiviert und hast keinen Bock mehr drauf. Da ist auch schon wurscht gefühlt, aber ich meine, da war die Partie noch nicht verloren und das finde ich schon heftig. Mhm. Und ich habe auf Twitter gerade vorher gelesen, ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat, mit dem Abgang von Sangaré hat Rapid nicht nur Sangaré, sondern auch Rojao verloren und so ein bisschen wirkt es. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem Franzosen los ist, aber läuft nicht.
Weit weg von seiner Debütsaison für Rapid auf jeden Fall. Selber kannst du aber auch über den Boller sagen, weil ich finde, der kickt jetzt schon seit Wochen eigentlich eher mäßig da vor sich hin. Ist gefühlt einfach immer an den Gegentoren auch beteiligt. Ich meine, ein Peter Stöger hat nicht auch zu Unrecht gesagt, nach dem Spiel, er hätte am liebsten zur Halbzeit nicht dreimal gewechselt, sondern fünfmal. Weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gegeben hat, dass du die Elf einfach ein bisschen umwirfst. Da hat einfach nichts funktioniert. Und ich bin gespannt, wie er darauf jetzt da reagiert und vor allem jetzt da in Anbetracht auch auf Donnerstag, wenn die Fiorentina jetzt da vor der Tür steht, was er da auch kadertechnisch ändert.
Genau, also es wird definitiv nicht leichter, du hast eben das Donnerstagsspiel, dann hast du die SV Ried, die ja auch gerade ein bisschen in einem Lauf ist, dann ein Cup-Spiel gegen St. Pölten, die ja aktuell auch alles gewinnen, also das wären für Rapid schon harte Zeiten jetzt.
Ja, das ganze Kartenhaus kann jetzt dazu zusammenfallen. Und
es erinnert mich, also halt eben, weil vorher das ASB Kommentar eben war, Rapid ist wie Jesus, mich erinnert Rapid ein bisschen mehr an die Cantina-Band, spielt denselben Song nochmal. Ja. Also ich sehe da echt schon die Parallelen irgendwie zur vergangenen Saison und auch jetzt eben dieser Negativstrudel, wo Rapid einfach partout nicht rauskommt, obwohl du 2 Wochen gerade Zeit gehabt hast, in der Länderspielpause ein bisschen, ja weiß nicht, aufzuräumen und einen neuen Schwung wieder zu kreieren.
Mhm. Würde mich interessieren, was sie da gemacht haben in der Länderspielpause, weil jetzt wirklich irgendwie an den Schrauben gedreht, an denen es gescheitert ist in der letzten Woche. Wir haben ja beim Spiel von gegen Red Bull Salzburg noch darüber gesprochen, dass sie zwar verloren haben, aber zumindest die Leistung eigentlich dementsprechend ansehnlich war oder eigentlich sehr gut war. Und das ist aber dann, wenn du dann verlierst und die Leistung so schlecht ist,
Leistungsschwankungen sind da, ja. Vollgas.
Also sicher auch so. Frage von Florian Sepper via Instagram. Kann man bei Rapid schon von einer Krise sprechen, die Stimmung kippt? Gefühlt. Ich würde sagen, ja.
Ja, ich glaube, sie sind da schon ziemlich drinnen. Ja.
Also ich würde da jetzt nicht mehr irgendwie eine vermeintliche Krise das benennen, sondern das ist ganz klar, das ist eine nicht nur mehr eine Ergebniskrise, sondern auch eine spielerische Krise.
Mit der gestrigen Niederlage auf jeden Fall, ja.
Und Alex, wie Twitter, was macht Menschenfänger Peter Stöger, wenn er es nicht schafft, Menschen zu fangen?
Ja, hoffentlich noch nicht aufgeben, seine Menschen zu fangen. Und also ich bin schon der Meinung, dass er da vielleicht doch noch irgendwie Zugriff zur Mannschaft bekommt und die vielleicht doch noch auf die richtige Spur bringen kann. Aktuell scheint es aber auch schwer zu sein. Also er hat ja auch im Interview selbst gesagt, er versteht nicht, warum das dann nicht so umgesetzt wird, die ganzen Sachen, die sie so besprechen. Da denke ich mir dann auch, woran scheitert es? Verstehen sie Spieler nicht? Können sie es nicht? Wollen sie es nicht? Also es ist aktuell sehr schwierig alles dort. Ja.
Ich glaube, wenn es so weitergeht, müssen wir trotzdem mal über die Breite des Rapid-Kaders mal sprechen. Aber bleiben wir nicht nur bei Rapid. Der LASK gewinnt auf jeden Fall mit 2:0 gegen Rapid. Und wir wechseln von einem Linzer Verein zum nächsten. Blau-Weiß hatte nämlich Meistersturm Graz zu Gast. Und ich gebe die Frage von Hennessy gleich weiter. Haben wir am Sonntag in Linz das Spiel der Saison gesehen?
Definitiv. 7-Tore-Torfestival. Da war schon einiges dabei. Hat mega viel Freude bereitet, dieses Spiel sich zu Gemüte zu führen. Ja.
Ja, ist vor allem total viel passiert, also andauernd hin und her gegangen, mit der Führung, dann das 3-1, da hat man eigentlich schon gedacht, okay, das war's jetzt dann. Mhm. Und Blau-Weiß hat sich da aber wirklich sehr, sehr gut präsentiert und am Ende des Tages finde ich es einfach für die Blau-Weißen sehr, sehr schade, wenn du gegen den Meister Sturm Graz 3 Tore machst und dann einfach nichts Zählbares mitnimmst. Also das musst du mal schaffen eigentlich.
Stimmt. Noch dazu, Sturm hat in den Runden davor gerade mal 4 Gegentore kassiert und jetzt in einem Spiel gegen Blau-Weiß 3. Und dennoch schaffen sie es einmal wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Also das ist dann doch wieder meisterlich.
Absolut, also haben ja auch eine total gute Quote, was das betrifft. Also haben ja auch alle ihre Auswärtsspiele bis jetzt gewonnen. Also das so macht man das dann. Ja.
Also 6 Spiele, 6 Siege. Letzte Pleite am 18. Mai, damals in Hütteldorf bei Rapid. Also ich finde es auch unfassbar und ich finde einfach dieses Selbstverständnis des Siegens, dass Sturm einfach Runde für Runde zeigt und wir haben es auch oft immer zum Teil kritisiert, dass spielerisch vielleicht nicht so läuft, aber ich meine ganz ehrlich, die holen Runde für Runde, Woche für Woche ihre Punkte und sind eigentlich am stabilsten, wenn du jetzt so zurückblickst auf die ersten 10 Runden, auch wenn da vielleicht ein paar Phasen dabei waren, gerade gegen Bodo Klimt und Co., wo es halt dann schlecht ausgeschaut hat, aber es ist eben einer auch in den letzten Wochen wieder zurück mit Ota Kitischwili, der für mich einfach nach wie vor der überragende Main Character der österreichischen Bundesliga ist. Hat auch die Frage gegeben von Imperator via YouTube, ist Ota Kitischwili aktuell schon wieder am Weg, Spieler der Saison zu werden? Ich würde sogar sagen, Ota Kitischwili ist der Spieler einer ganzen Bundesliga-Epoche. Das, was ein Jonathan Soriano in den 10er-Jahren war, das, was ein Bastic, ein Steffen Hoffmann in den 0er-Jahren waren, das ist Ota Kitischwili in den 20er-Jahren.
Ja, vor allem, finde ich, schafft er es immer wieder, den wichtigen Treffer dann zu machen. Also wenn es wirklich darauf ankommt, dann ist er da und reißt das Ruder sozusagen rum. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Qualität, die er hat.
Ja, auf jeden Fall. In den entscheidenden Momenten, wenn du jetzt da jemanden brauchst, der dir diesen erlösenden Treffer noch besorgt, dann ist Ota Kitischwili einfach da, auch wenn es vielleicht insgesamt nicht sein bestes Spiel gegen Blau-Weiß Linz war, aber im Endeffekt war er wieder derjenige, der den Siegtreffer gemacht hat. Ja, ja,
und der hat den Assist.
Er wird verkraften,
der ja, auf jeden Fall. Und wenn du ganz ehrlich jetzt danach, 7 Spiele hat er gemacht, 6 Tore, 2 Assists bei 44% Torbeteiligung, ja, ist Ota Kitischwili auf dem besten Weg wieder der MVP dieser Saison zu werden, auch wenn es noch ein Stückerl bis dahin ist. Aber Eine Sturm Graz Legende, ganz ehrlich. Was anderes fällt mir dazu nicht an.
Bin gespannt, ob es den vielleicht dann doch noch irgendwo höher auch hinzieht in der kommenden Zeit. Also
das ist es ja.
Schwer zu halten irgendwann, finde ich.
Aber das reden wir doch schon über seit Jahren. Also ich habe ja schon vor nach dem ersten Meistertitel habe ich mir schon gedacht, jetzt wird er gehen, jetzt hat er es geschafft, was soll er noch erreichen? Siehe Kühlbauer, der den WRC ja auch verlassen hat nach dem Cup-Titel, hat er auch gedacht, na, mehr geht eh nicht mehr, jetzt geht er. Kitaschwili ist blieben. Letzte Saison wieder Meister geworden und MVP auch geworden. Ja. Bleibt schon wieder da. Und jetzt macht er da weiter wie die letzten Saisonen.
Aber ganz ehrlich, ich würde ja nicht die Bundesliga kleinreden, aber es ist fast schon lächerlich, dass der noch in der österreichischen Bundesliga spielt. Der ist viel zu gut für diese Liga. Der ist einfach in den letzten Jahren dieser Liga auch entwachsen in der Art und Weise, wie er spielt, wie er ein Spiel lesen kann. Und du hast es auch gegen Blau-Weiß-Linz wieder gesehen, mit dem Assist, mit diesem dem Wegbereiter für den Tommy Horvath, das ist zum 3:1, den hat er auch eher wieder eingeleitet. Die Art und Weise, wie der einfach Fußball spielt und denkt, ist ein Level über allen anderen Spielern in dieser Liga. Und deswegen ist das einfach, so ich glaube, jeder Sturmfan und auch jeder österreichische Fußballfan dankbar sein, dass der nur immer in dieser Liga kickt, weil das ist wirklich schön anzuschauen.
Absolut. Hoffentlich für Österreich kann er gegen Celtic da auch nachlegen.
Ja. Auf jeden Fall dann am Donnerstag natürlich auch im Celtic Park zu Gast Sturm Graz. Ein paar Fragen hat es natürlich auch gegeben von Marvin zum Beispiel via Twitter. Sturm ist zurzeit der einzige Verein, der regelmäßig Spiele gewinnt. Kann sich die Mannschaft bis zur Teilung absetzen?
Naja, 3 Punkte vor Salzburg, ein Spiel weniger am Konto. Könnte schon gut möglich sein, ja. Ich meine, schauen wir mal, wie Sturm sich jetzt auch weiterhin tut mit den Donnerstag-Sonntag-Spielen. Aber bislang schaut es schon gut aus und ich traue es ihnen auf jeden Fall zu.
Und von Cem Dosolu via YouTube die Frage, wird Sturm der neue Serienmeister in Österreich? Oder kann Salzburg die 2-jährige Durststrecke und Rapid die 18-jährige Durststrecke beenden? Was meint ihr, wer wird Meister? So wie ich es gesagt habe, der WRC, aber...
Das ist der bei Rapid-Durststrecke ist schon volljährig jetzt geworden.
Ja. Also wir haben ja Predictions gemacht am Anfang der Saison, also da habe ich schon auf Salzburg getippt, einfach weil ich der Meinung war, dass sie jetzt auch mal wieder Meister werden müssen. Aber Sturm macht das wirklich sehr, sehr souverän. Also ich finde, die schaffen es auch, dass da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit schon drin ist, dass die gewinnen und dass da rundherum auch irgendwie nichts Orges passiert und wirklich irgendwie der Fokus auf dem Spielerischen bleibt. Und das finde ich, macht sie sehr, sehr stark.
Also wenn King Ota noch länger bei Sturm bleibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt ein Abo auf den Meisterteller haben. Ja.
Ja, wird es momentan wirklich schwer, die auch zu challengen in der Bundesliga.
Bitte. Bevor wir jetzt aber noch zum nächsten Match gehen, ich weiß nicht, was du vorhattest. Respekt bitte an beide Choreos, sowohl von Blau-Weiß-Linz als auch von Sturm. Mein Blau-Weiß-Linz hat ja eine schöne Antwort gefunden auf das letzte Gastspiel von Sturm in Linz. Da gab es ja diesen Kater Carlo, der über die Schlümpfe da mit Mezi nieder drüber fahren sollte. Und die Blau-Weiß-Linz-Fans haben jetzt gekontert mit, egal was passiert, Kater Carlo wird rasiert. Coole Antwort, mir taugt das, wenn es so ein Hin und Her gibt und dann der Konter immer folgt. Und auch Sturm finde ich sehr schön, die haben da Feierlichkeiten gehabt. 20 oder 25 Jahre waren das vom Rathaus bis zum Donauturm dreht sich unsere Welt um Sturm. Also Respekt einmal wieder, schöne, schöne Bilder.
Ja, nicht nur Linz, auch in Wien Rapid Megachoreo, der LASK Megachoreo auch in Hütteldorf abgeliefert. Also waren schon einige gute Szenen auch der Fans wieder mit dabei. Es war ein Spektakel in Linz, es gab aber auch ein Spektakel in Salzburg mit enttäuschenden Trainern auf beiden Seiten. Alltag holt in der Red Bull Arena einen Punkt und ist dennoch nicht zufrieden. Das gab es auch noch nicht so oft. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt für Salzburg spricht, wenn Fabio Ingolic nach der Partie extrem angefressen ist, dass er nur einen Punkt in Salzburg mitgenommen hat.
Ja, also ich finde, es ist Wahnsinn eigentlich, dass wir uns mittlerweile darüber unterhalten, ob Salzburg jetzt happy sein muss über einen Punkt gegen Alltag, wenn man eben davon ausgeht, dass sie irgendwie Meister werden sollten oder wollen hoffentlich und dann irgendwo glücklich sein müssen über einen Punkt gegen Alltag daheim. Also ja.
Man war ja auch keine ganz einfache Partie für die Salzburger, relativ früh in Unterzahl geraten durch den ja doch schon harten Platzverweis.
Ich finde, der 22. Minute ist schon muss man nicht machen, finde ich.
Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt da wirklich schon beide Male mit Gelb zu bewerten ist, aber gut, okay. Dann hast du halt eben auch noch bitte Douglas Mendes, der bei seinem Debüt dann gleich einmal den Elfer verursacht. Passt ja auch so ein bisschen in das Gesamtbild von den Salzburgern. Und dass sie dann eigentlich noch das Spiel sogar drehen, hätte ich ihnen nicht zugetraut, aber ja.
Aber das ist ja Wahnsinn, dass man das nicht zutraut aktuell.
Ja, ja, voll.
Dass du gegen Alltag das Spiel drehst, ja, ja, okay. Aber es ist ja halt auch einfach Salzburg eigentlich. Also sollte man ihnen zutrauen können.
Es ist einfach, Salzburg ist vor allem auch heuer wieder in Statistiken vorne, wo sie früher nicht einmal ansatzweise zu finden sind. Mhm. Beispiel Defensive. Mein Salzburg hat es bislang in 10 Runden geschafft, zweimal die Null zu halten. Dann wird es schwer, wenn du dich oben festsetzen willst und mit Sturm konkurrieren willst. Ja. In 10 Runden 5-mal in Rückstand geraten. In den Meistersaisonen, die sie halt eben hatten, sind sie in einer ganzen Saison 9-mal in der Saison 23-24 in Rückstand geraten, in der Saison 22-23 6-mal in Rückstand geraten und im Jahr davor 7-mal.
Das ist
da reden wir aber von 32 Spieltagen und nicht jetzt von 10 Runden. Und die haben jetzt schon diesen Wert eigentlich fast eingestellt.
Ja, aber es ist, ich sag
die das, Defensive ist das große Manko.
Ja, es hat aber generell eine neue Zeitrechnung in der österreichischen Bundesliga begonnen. Und ich glaube, wir müssen uns langsam aber sicher auch daran gewöhnen, dass vielleicht Salzburg doch nicht mehr so diese Übermacht ist. Und das ist eigentlich auch schön.
Ja, ich finde das gut.
Ja, genau so sollen sie sich einpendeln. Es soll natürlich spannend sein oben hin und es soll noch gescheit gebettelt werden um den Meistertitel. Aber ich habe es eh schon oft mal gesagt, aber also ich habe keinen Bock mehr auf diese Serienmeisterschaft von Red Bull mit 10, 20 Punkten Vorsprung.
Jetzt ist halt Sturm dran.
Hast du mehr Bock auf eine Serienmeisterschaft von Sturm?
Nein, vom WRC, nein. Also schau, ich meine, so wie es die letzten zwei Jahre war, ist glaube ich perfekt für die österreichische Bundesliga. Du hast einfach Spannung bis zum letzten Spieltag und genau so soll es sein. Wer dann ganz oben steht, ist im Grunde für den objektiven Fußballfan egal. Das ist wirklich nur, es soll spannend bleiben und das war in den 10er Jahren einfach oftmals nicht so der Fall und da hat man dann, glaube ich, viele Fans auch verloren, aber wurscht, es ist wieder anders und du gewinnst wieder viele Fans zurück. Philipp hat via Twitter geschrieben, man endet das Letsch-Drama endlich, dass das nichts mehr wird, weiß eh jeder, aber wann zieht Salzburg die Reißleine? Jetzt, da war sogar am Wochenende Jürgen Klopp und Mario Gomez im Stadion, haben die Partie gesehen in der Red Bull Arena. Er hat nämlich ein scheinbar größeres Red Bull-Strategie-Meeting gegeben.
Ging ja sicher auch um die Bestellung eines neuen Sportdirektors in Salzburg.
Genau, also ich glaube, es ging eher darum und jetzt nicht um eine mögliche Letsch-Nachbesetzung.
Außerdem, Salzburg spielt nächste Runde bei der Wiener Austria und wir wissen, die Statistik gegen die Austria ist ja immer ganz gut. Von daher wird er wohl ein bisschen fest im Sattel sitzen bleiben.
Ja, ich bin gespannt, aber es ist ich meine, wir haben noch gar nicht über Ruben Schröder gesprochen, aber also das.
Alles Gute.
Also, ich bin mir nicht sicher, fertig, ob viele Salzburger Fans dem Ruben Schröder sehr nachweinen werden.
Ich glaube, ja. Absolut.
Es war ja nicht einmal, war sonst bei der Berichterstattung gestern irgendwo wirklich Thema?
Nein, ja, es ist, also ja, schau, halt, aber die Art und Weise, wie er natürlich von den Spielern gefordert hat, das Commitment eigentlich verlangt hat, dass du dich halt auch auf Salzburg einlassen musst.
Köstlich, ja.
Und dann gehst du nach 6 Monaten bei der erstbesten Möglichkeit und sagst Tschüss, aber ich sage so, ich habe es aber erwartet, dass das so sein wird, dass wenn jemand aus Deutschland anklopft, dass er dann auch schnell wieder weg ist. Und so ist es dann halt schlussendlich auch gekommen. Aber ich bin auch gespannt, was bei diesem Red Bull-Strategie-Meeting rauskommt, denn seitdem Jürgen Klopp übernommen hat, du hast Head von überall, keine Ahnung, läuft es auch nicht so gut. Also man, Salzburg wieder kein Titel, RB Leipzig erstmals, glaube ich, nur seit Jahren nicht mehr international vertreten. Also ja, du musst eigentlich viel aufräumen.
Ich glaube, bei all den Kapazitäten, die Jürgen Klopp da hat, wird Salzburg jetzt nicht ganz oben auch sein aus seiner Prioritätenliste.
Ja, aber unterschätzt diese Wertschöpfungskette nicht, die wir eh schon oft angesprochen haben, Liefering, Salzburg, Leipzig. Und dann kaufst du
es ja so, dass sich ein Liefering-Spiel auch angeschaut.
Klopp bei Liga 2.
Ja, das wäre doch geil, ja. Gegen den FAC?
Ja.
Auch verloren, Liefering. Ja. 0-2. Aber egal, schließen wir die Partie, machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit WRC gegen Ried.
klingt so abtroschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir sind wieder zurück mit Episode 59 der Hansa-Konferenz und dem Spiel WAC gegen Ried, wo Peter Packholt sein Debüt gegeben hat, gegen die Innviertler und Packholt und Debüts. Das passt irgendwie gar nicht zusammen.
Nein, das funktioniert scheinbar noch gar nicht so gut, hat in seinen bisher 14 Trainerstationen nur zweimal sein Debüt gewinnen können. Also ja, hätte man ihm wünschen können, dass er diese Statistik ein bisschen ausbessert oder nachbessern kann. Ich glaube, für den WAC ist es vielleicht trotzdem okay, ist ja doch die erste Niederlage jetzt nach 6 Partien, also kann man auch mal verkraften.
Ja, groß und großartig rüberreißen das Ruder wird er bei dieser Statistik auch nicht mehr schaffen, glaube ich. Also ja. Bei allem Respekt, ich hoffe, Peter Backl wird noch sehr lange uns erhalten bleiben als Trainer, wurscht wo. Mhm. Ja. Aber das ist schon eine wilde Statistik.
Sagen wir mal so, es soll ja nicht so sein wie in den 10er Jahren, wo er, glaube ich, 6 Vereine in 3 Monaten gehabt hat in etwa. Also von dem her, da war die Statistik halt auch eher negativ, aber ich finde es ganz interessant, mit RB Leipzig damals hat er eben beim Debüt gleich mal gewonnen im DFB-Pokal, sensationell VfL Wolfsburg rausgehauen und Leipzig damals noch Viertligist. Also das waren auch noch komplett andere Zeiten und danach eben 4 Remis, 8 Niederlagen und ein Sieg mit Kukeji in der albanischen Liga gegen Vlasnia, wenn ich mir jetzt nicht
erinnern kann.
Aber generell, wir haben natürlich noch nicht darüber gesprochen, Peter Packholt, WAC-Trainer. Wie klingt das für euch?
Sehr ungewohnt.
Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Also für mich ist es jetzt irgendwie in den letzten Jahren eben mit Kübauer, das hat einfach so gut gepasst und bin mir jetzt unsicher, wie Backholt das angreifen will. Andererseits taugt ihm Kärnten irgendwie. Also vielleicht.
Dritte Station?
Ja, seine dritte Station mittlerweile dort. Also vielleicht ist das irgendwie sein Place, wo er sich am wohlsten fühlt. Man kann es dem WAC nur hoffen.
Er hat nach der Partie gesagt, mir ist schon beim Aufwärmen aufgefallen, da war nicht diese Spritzigkeit, nicht diese Giftigkeit da. Ich habe es noch kurz vor dem Rausgehen angesprochen, aber scheinbar ist das nicht angekommen. Wieso? Wieso ist diese Spritzigkeit nicht da? Ist die Mannschaft wirklich so verunsichert nach dem Abgang von Didi Kübauer? Sitzt es so tief, dieser Stachel?
Ich glaube schon, dass das alles andere als eine leibende Situation für den WAC ist. Vor allem auch für die Spieler. Wenn du auch noch eben so eine geile letzte Saison mit Didi gehabt hast und auch jetzt heuer eigentlich wieder sehr, sehr gut dabei bist und wenn dich dann der Trainer verlässt und dann nicht einmal jetzt fürs Ausland, sondern für einen direkten Konkurrenten, der da unten ein bisschen
umdumm gurkt,
mit der Vorgeschichte auch noch, die da Didi mit dem LASK hat, das macht dann schon was mit einem Spieler, kann ich mir gut vorstellen. Mit mir würde es auf jeden Fall was machen, ich wäre schon angefressen.
Ich weiß aber auch nicht genau, was er mit der Aussage wirklich meint, dass die Spritzigkeit nicht da ist beim Aufwärmen oder inwieweit er das messen konnte dann wirklich, vor allem wenn das eine Allgemeinheit hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von den Spielern spritzig war oder nicht gut erholt war, weil durch die Länderspielpause und so weiter müssten die ja genau jetzt spritzig sein und voller Reserven sein. Also dass da jetzt keiner irgendwie bei 100% war, weiß ich nicht.
Ich meine, es ist auch nicht gut reingekommen in die Partie. Die ersten 20 Minuten waren auch gut, Dejan Sukic mit dem zwischenzeitlichen 1-0, aber dann ist eben rapide auch bergab gegangen. Packholt hat eben auch noch über dieses Kübauer-Aus auch im Interview mit Sky gesprochen und hat Folgendes gesagt: Man kann nicht verstecken, dass da etwas passiert ist, was jeden Spieler und den Verein getroffen hat. Man hat jetzt eine andere Lösung und jetzt müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Wochen umsetzen, was ich mir vorstelle. Er hat ja auch in der letzten Woche aber schon gesagt, er wird jetzt da nicht viel verändern wollen, denn warum sollst du etwas verändern, was gut funktioniert? Und ich glaube, Peter Packholt ist schon so ein Trainer, der dann nicht denkt, na okay, aber ich will jetzt mein System spielen und es muss mein Fußball sein, sondern der ist schon gescheit genug, dass er die Dinge auch so weiterlaufen lässt, wie es bislang gelaufen sind.
Ja, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob es einfach nur so gut auch funktioniert hat, weil das Gesamtkonstrukt so gut funktioniert hat und es einfach gerade so gut gelaufen ist, weil da irgendwie das Gesicht, die Kübauer dahinter war und halt dann trotzdem seine Vorstellungen, seine Werte und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man es nicht dann doch irgendwie angreifen muss, das Ganze.
Ja, ich würde trotzdem jetzt diese Niederlage gegen die SV Ried jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Ja, man kann schon mal passieren, ja, dass du dann diese Partie verlierst. Ist mit den ganzen Nebengeräuschen auch nicht ganz einfach gewesen. Ich mache mir jetzt da trotzdem um den WRC keine Sorgen. Aber ich glaube, das wird schon noch ein bisschen an den Spielern und auch am Verein nagen.
Ich glaube, vielleicht muss man noch ein bisschen warm werden. Also so wie man es eh gesehen hat, die Debüts sind meistens in die Hosen gegangen von Peter Backholt und dann hat er trotzdem sehr oft eben auch das Ruder rumreißen können. Auch bei Rapid damals nicht sensationell gestartet und dann schlussendlich Meister geworden.
Schiedsrichter der Partie war übrigens Julian Weinberger. Vielleicht ist der Didi auch deswegen zum Nass geflohen.
Wenn
ich das gesehen habe, so ui. Okay.
Aber es gibt natürlich eine Kehrseite dieser Partie, nämlich die richtig gute Performance der SV Oberbank Ried Matchwinner Kingston Mutant war. Er dreht binnen weniger Sekunden gleich mal auf, nach seiner Einwechslung 27 Sekunden ist er am Feld gewesen und dann gleich den Ausgleich erzielt und in der Schlussphase dann eben auch noch das 2:1 per Elfmeter besorgt. Richtig stark.
Ja, vor allem, also generell finde ich, SV Ried sind in den letzten Wochen still und heimlich sich da ein bisschen unten abgesetzt und auf Tabellenplatz 6 geklettert. Mhm. Ich habe es in meinen Predictions, glaube ich, auch sogar so drin gehabt. Also Aufsteiger ist, ja, ich habe, glaube ich, drin gehabt, dass Ried sehr schnell nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Mhm. Freut mich, dass das natürlich dann auch so aufgeht für die SV Ried. Ist ja eh oft so, dass der Aufsteiger im ersten Bundesliga-Jahr dann überraschend gut agiert fast. Ja.
Sagt das mal im GRK.
Ja, ja. Gibt auch Ausnahmen natürlich.
Ja, okay, du hast halt beim GRK einfach das Problem, dass du nie dieses Erfolgserlebnis gehabt hast in der Vorsaison. In
den und auch heuer. Auch
und auch nicht, heuer, ja. Es ist
sie warten.
Ja, sie warten.
Aber es ist wirklich bislang eine sehr zufriedenstellende Saison, finde ich, für die SV Ried. Ich meine, sie haben die Duelle gegen Blau-Weiß und gegen einen LASK gewonnen. Ja, also dadurch bist du halt eben die Nummer 1 in Oberösterreich. Auch in der so. Im Cup ist dabei, in der Tabelle sind sie auch noch davor. Ja. Jetzt der zweite Sieg in Serie, seit 3 Spielen ungeschlagen. Da entsteht schon was bei der SV Ried. Also wie die Julie scheinbar dabei richtig prediktet, verabschieden die sich schnell aus den hinteren Regionen.
Bertha Wieland hat via YouTube gefragt, der Aufsteiger SV Ried auf Tabellenplatz 6. Was traut ihr dieser Mannschaft noch zu diese Saison? Also du,
Cup-Finale,
Top 6. Ja?
Cup-Finale.
Klassiker.
Und, ja, Top 6, ich traue sie nur schon noch zu. Meine nächsten zwei Aufgaben werden jetzt nicht leicht mit Rapid und Salzburg, aber nichtsdestotrotz, warum sollte die SV Ried nicht oben anklopfen?
Ja, vor allem, wenn Mutant war so weitermacht, dann kann sich das definitiv sehen lassen im Innviertel. Weiter geht's in den Westen zur WSG Tirol, bei denen war die Wiener Austria zu Gast und die Veilchen klettern weiter nach oben. Wie sehr taugt euch eigentlich die Kombo Noah Potic und Johannes Eggestein?
Geht sehr, sehr gut auf. Also vor allem Eggestein, freut mich für ihn, dass er in den letzten Spielen da ein bisschen mehr in seine Form oder zu seiner Form gefunden hat. Ich finde, am Anfang, als er zur Austria gekommen ist, hat man sich irgendwie viel erwartet und gerade dann, ich habe auch das Cup-Spiel zum Beispiel in meinem Kopf gegen Vorarlberg absolut nicht gut ausgeschaut, auch bei der Partie, und hat sich aber in den letzten Spielen da jetzt ein bisschen gemausert fast, ja.
Ich finde, bei der Austria hat es generell einfach ein bisschen gebraucht, bis die Stürmer ankommen. Malone vor seinem Abgang ja schon nicht ganz auf der Höhe gewesen wie in der vergangenen Spielzeit, aber ein Eggestein und ein Potic, die haben einfach mal den Bock umwerfen müssen. Und ich glaube, sinnbildlich dafür war auch das Wiener Derby. Da hat Potic ja seinen ersten Bundesliga-Treffer für die Austria erzielt. Und auch ein Eggestein mit seinen Toren in Graz gegen Sturm, das hat den beiden schon was ausgelöst und davon profitieren die Violetten, ganz einfach.
Ich glaube, vor allem Noah Potic zum dritten Mal in Folge in der Startelf. In diesem Zeitraum hat er 3 Treffer erzielt, wie du gesagt hast, auch gegen Rapid getroffen, und eben dieser Link-Up mit Eggestein funktioniert gut. Eggestein zweimal ja per Assist der Wegbereiter für die Tore von Noah Potic gewesen. Trotzdem ist es sehr eng geworden dann gegen Ende hin. Die WSG hat sich nicht aufgegeben und dann in der Schlussphase noch das vermeintliche 3:3 von Nikolai Baden-Frederiksen. Das war wirklich hauchdünn.
Ja, Moritz Welz war ja da im Abseits, glaube ich, oder? War da der Welz davor im Abseits? War das dann nicht noch? Na, der rübergelegt, Moritz Welz, dann eben zu Baden-Frederiksen, und ich glaube, der war in dieser Entstehungsgeschichte ganz knapp im Abseits. Wäre natürlich eine nette Willkommen-Zurück-Aktion gewesen von Baden-Frederiksen, wenn das halt eben gezählt hätte.
Aber umso bitterer für Welz dann als Leihspieler von der Austria.
Ja.
Dass er dann da vielleicht, ich meine, er hat auch einen Treffer erzielt.
Ja. War bärenstark gegen die Austria, möchte ich schon sagen. Also, weiß nicht, ob man jetzt so happy ist, dass man den verliehen hat. Keine Ahnung.
ja, kann er wieder zurückholen. Also
so nee, ja. Weiß nicht, vielleicht gibt es eine Möglichkeit im Winter ihn schon wieder zurückzuholen, falls notwendig, ja, bei dem Austria. Aber war schon sehr stark.
Was ist los mit der WSG? 7 Bundesligaspiele jetzt ohne Sieg? Also gerade dieser Hype, der gleich wie Rapid eigentlich, oder? Ha, die WSG,
beide grüne Trikots, ja. Wo?
Aber es ist, aber der Aufschrei ist nicht so laut.
Ja, weil es, glaube ich, anders als bei Rapid einfach mehr zu warten war, dass das jetzt in die Richtung geht. Also ich glaube,
netter Vergleich.
Das war ja nicht ernst gemeint. Aber ja. Nein, aber trotzdem, ich finde es halt schade, weil ich finde halt trotzdem den Fußball von Philipp Semlitz, den er da implementiert hat bei der WSG, dass der schon sehr gut ist. Und sie haben einfach so viele knappe Niederlagen auch mit dabei und so viele Spieler, wo du eigentlich Spiele, wo du gut dagegen hältst, aber du belohnst sie nicht. Und das war in der Vorsaison schon so und jetzt ist es halt wieder so.
Ja, noch kurz was zum Teufel. Habt ihr es gesehen vom Lukas Hinterseher?
Ja.
Wie er Blavodic da bearbeitet hat. Ja. Mir hat schon beim Zuschauen weh dann. Also, aua. Ja. Gut, dass er da dann auch mit Rot vom Platz geflogen ist, weil das hat absolut nichts verloren. Da.
Apropos aua, auch Šaljić mit einer Verletzung recht schnell raus, dürfte irgendwas am Knöchel haben. Heute bei der Austria kurz nachgefragt, hat heute auch MRT gehabt. Also hoffen wir mal für ihn, dass da nichts Schlimmeres dahinter ist.
Der Golden Boy, der Wiener Austria. Also wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder auf den Platz zurückkehrt. Und zu guter Letzt GRK gegen Hartberg. Die Tristesse geht weiter. Das Warten auf Saisonsieg Nummer 1. Auch im 10. Anlauf ist es wieder nichts passiert. Wir haben dennoch was Positives über den GRK rausgesucht. Denn im Vergleich zur Vorsaison hat man sich sogar gesteigert.
Ja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt so sehr freut, wenn sie immer noch dort stehen, wo sie stehen. Aber ja, natürlich. Sie haben jetzt ihr 6. Remis geholt in der Vorsaison, waren es nur 4 Partien. Ja. Aber ich glaube, sie wollen jetzt kein 7. machen. Also.
Ja, ist ja klar, ja.
Wenn es lieber gegen einen Sieger eintauschen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, nein, ich verstehe es eh. Und Ferdinand Feldhofer sucht nach wie vor irgendwie so die richtige Mischung. Jetzt da in der Offensive Sturmduo Cipot und Harakate probiert. Es will irgendwie. Es kommt dieser noch immer, ich meine, man wartet immer noch so ein bisschen auf diesen verspäteten Trainereffekt, aber irgendwie passiert es nicht. Es ist immer nur so viele
Remis. Der wäre sehr spät jetzt, wenn er kommen wird.
Und du hast einfach in der Offensive in 21 Spielen unter Ferdinand Feldhofer, hast du in 10 Spielen einfach keinen eigenen Treffer gemacht und generell nur 13 Tore in 21 Spielen. Ja, wie solltest du eine Partie gewinnen? Also ich tue mir da momentan wirklich schwer. Der Andi hat eh gefragt, Hannes, kannst du bitte unser Stürmer werden? Unsere Spieler können keine Tore schießen.
Ja, wie schaut's aus?
Mach einmal.
Bin zu platt, es geht nicht mehr. Aber vor 15 also, Jahren, ja, Minimum 15
also
Tore.
Also die letzten 5 Minuten würde ich dir schon noch zutrauen, wenn er dich einwechselt, der Ferl. Also ja, so in der 85. 86. Minute kann ich mir das schon vorstellen.
Lass mich Freistoß schießen, scheißegal.
Wir lassen dich einfach vorne stehen, schaust halt, dass du nicht genau am Absatz bist, aber sonst, ich kann mir das schon vorstellen. Du hast sogar gerade farblich eigentlich bist du auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt.
Ja, also ich bin schon ready. GRK, bitte einfach nur anmelden. Flo Falco hat via Twitter geschrieben, der GRK hat bekanntlich immer noch keinen Sieg geholt, dafür aber immerhin 3 Unentschieden in den letzten 4 Spielen. Kann man auf dieser Leistung aufbauen oder muss langsam ein neuer Trainer her? Also aufbauen auf diesen Remis, ich glaube, dass das im Kopf macht es nicht so viel mit einer Mannschaft, wenn du immer nur diesem ersten Sieg hinterherlaufst.
Absolut. Also ich glaube, sie müssen es jetzt wirklich bald mal schaffen, dass dieser erste Sieg mal passiert und dann könnten sie vielleicht es ein bisschen rausschaffen von da unten. Solange das nicht passiert, wird es schwierig. Also dann wird es auch, glaube ich, für einen Feldhofer irgendwann wirklich eng.
Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, der GRK braucht einen neuen Impuls. Ich frage mich auch schon seit geraumer Zeit, Wahnsinn, wie lange sich Ferdinand Feldhofer dann noch hält.
Ich glaube, wir besprechen es die letzten Wochen immer wieder. Ja. Oder wir haben auch schon über mögliche Nachfolger gesprochen.
Ich meine, tatsächlich, wie lange ist jetzt Didi Elsnig auch schon weg? Das war ja so die erste Konsequenz halt eben von dem verpatzten Saisonstart. Hat es was gebracht? Hat sich was getan? Na. Was soll sich auch am Feld großartig tun, wenn halt eben der Sportdirektor geht? Andere Geschichte. Aber ich glaube, es ist langsam fällig. Also wenn er jetzt, nächste Runde geht es gegen einen LASK, die sind jetzt auch ein bisschen in Fahrt. Wenn da nichts Zählbares rausschaut, vielleicht sogar mehr als ein Punkt, dann glaube ich, wird es langsam aber sicher eng.
Also, man darf gespannt sein, was auch in Graz passiert. Wir machen noch eine letzte Pause, machen dann weiter mit den User-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns wie gewohnt die Rubrik Fuck Answer-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von Marvin. Es wird wohl sowieso besprochen werden, aber Ende der Punkteteilung kommt sie zu spät. Und was wird sie verändern?
Das war ja auch noch voll.
Ja, für die Admira kommt es spät. So
ja, für manche Vereine kommt es wirklich zu spät. Ja. Altag wäre ja zweimal abgestiegen oder was haben wir da festgestellt in den letzten Tagen?
Für Altag kommt es
die
nicht
sind vielleicht traurig drüber, aber im Großen und Ganzen, ja, ich bin komplett dafür, dass das jetzt da abgeschafft wurde für die nächste Saison.
Ja, ich finde es auch sehr gut, weil ich finde, du hast auch gemerkt, gerade wenn es dann gegen Ende zugeht, ist es einfach nur noch ein Kämpfen und nicht wirklich mein Fußballspielen. Und ich finde es gerade für die jungen Österreicher dann immer sehr schade, weil die dann einfach nie zum Einsatz kommen. Also wenn es immer ums Überleben geht, dann wirst du da jetzt nie irgendwie Stabilität reinbringen und sagen können, okay, du lässt da mal vielleicht ein paar Akademiespieler von dir auch zum Einsatz kommen, weil du immer schauen musst, dass du es irgendwie durchdrückst, gerade wenn du da um den Abstieg kämpfst. Und ja, also qualitativ hochwertig ist es dann auch nicht. Man hat es auch, glaube ich, gesehen, immer, also die ersten Partien nach der Punkteteilung
0-0,
immer 0-0 oder 1-1 Partien. Also da will auch, da ist auch jeder so vorsichtig am Anfang und das finde ich sehr schade. Andererseits, wir haben es vorher auch besprochen, es ist die letzten Jahre auch sehr spannend gewesen oben dann.
Ja.
Und das ist vielleicht dann auch aufgrund der Punkteteilung so gewesen.
Es ist aber nicht fair, dieses ganze Prinzip Punkteteilung. Mir hat das nie wirklich geschmeckt, um ehrlich zu sein. Ich finde es so viel besser. Ja, teilst das dann nachher auf, aber nehmt den Vereinen ihre hart arbeitenden Punkte nicht weg.
Ja, wieso haben wir die
vor allem, weil der erste Teil von der Tabelle dann einfach gar nichts zählt. Am Ende
ja eben, ist ja urunnötig.
Ja.
Nee. Aber warum haben wir es damals gemacht?
Also ich glaub, Salzburg. Ja.
In Salzburg, dass ein bisschen Spannung reinkommt. Jetzt haben die einen Downfall seit 3 Jahren.
Ich glaube, es hat Salzburg die Anfrage hingeschickt zur Bundesliga. Könnte man die Punkteteilung wieder wegnehmen, weil er kommt, jetzt sind wir eh schon hinterher.
Aber jetzt braucht man es nicht mehr. Sagen wir so, wir brauchen die Punkteteilung nicht mehr, um Spannung in der Bundesliga irgendwie so künstlich am Leben zu lassen. Von dem her macht es schon Sinn, dass die auch abgeschafft wird.
Vielleicht hat es deswegen ein Strategie-Meeting gegeben bei Salzburg.
Auch das, naja, kann natürlich auch sein. Weg.
Ein offener Brief.
Ja. Olli Geier 09 via YouTube. Mich würde eure Meinung zu diesem Hot Take interessieren, gern auch in Prozenten, lieber Harald. Der Harald ist leider nicht da, aber du bist heute der Harald, Juli. Und du natürlich auch, Patrick.
Ich hab heute nicht mal einen Zopf. Also
ja, stimmt, ja.
Schlechter Haraldersatz.
Einen Schnauz hast du auch nicht.
Ja. Gestern rasiert, scheiße.
Rapid verpasst trotz unglaublichen Saisonstart das obere Playoff. Das ist der Hot-Take vom Olli.
Okay, also um den Harald jetzt kurz... Harald rechnet gerade in seinem Kopf die dann Prozent so aus.
Du musst ganz tief rennen.
Ja, ich glaube, Harald würde sagen... Sehr unwahrscheinlich 12%.
Ich glaube, der Harald würde sagen 18,99%.
Ja, natürlich. Ja, 18,99%. Aber ich glaube auch nicht, dass da runterrutschen werden. Also sie werden sich schon auch wieder stabilisieren. Aber die Frage ist halt, ob es wirklich ganz für vorne reichen wird bei Rapids. M wie Matthias via Twitter. LASK Meister? 10 Punkte Rückstand nach Punkteteilung. Nur 5, also aus eigener Kraft schaffbar. Zu wie viel Prozent, Harald Brandl?
Soll ich es nochmal probieren?
Ja, bitte, let's go.
Auch hier glaube ich, dass der Harald nicht sehr, sehr viel Prozent geben würde. Ja, ich bin
er wird so schauen, er wird glaube ich mal so, dann wird er so links, rechts schauen und sucht irgendwas im Raum und schaut den Sebastian mal kurz an, locht er mal, gibt ihm so Bussi und
und dann würde er sagen, auch 12%.
Genau so, nicht wahr. Zwei Fragen haben wir noch. Beziehungsweise 2 User-Kommentare. Der Joe Links, die finde ich wirklich sehr gut. Welche Vereine stehen eurer Meinung nach im Moment noch auf dem falschen Tabellenplatz? Und wohin wird es eurer Meinung nach für diese Teams noch gehen? Ich habe da ganz klar den LASK im Auge. Ich glaube, dass die in ein paar Wochen viel weiter oben stehen werden und schon für mich nach wie vor Top-6-Fans sind.
Ja, da gehe ich sehr mit. Also ich glaube auch, dass der LASK sich da jetzt raus kämpfen wird und auf jeden Fall das obere Playoff machen wird.
Ich traue da Blau-Weiß Linz irgendwie auch noch was zu.
Ja,
mir gefällt die Entwicklung eigentlich, die sie jetzt in den letzten Wochen schon sichtbar auch auf den Platz bringen konnten unter Möritz. Weiß nicht, ob es für die Top 6 reichen wird, aber ich glaube, sie werden auf jeden Fall besser als dieser 10. Tabellenrang nach oben kommen.
Ja, Blau-Weiß sicher nicht unter den Top 6, aber...
Aber im LASK gehe ich übrigens auch mit, also halt, schon klar.
Also von dem her, ich glaube schon, dass gerade so die ersten 5, die wir da aktuell in der Tabelle haben, mit Sturm, Salzburg, Rapid, WRC, Austria, das sind auch für mich Fixkandidaten für das obere Playoff und ich glaube, dass sich da am Ende des Tages der LASK noch dazugesellen wird, vielleicht auch noch den ein oder anderen Verein in der Tabelle sogar überholt dann in den Top 6, also...
Der Alltag bin ich mir auch nicht ganz sicher, die sind da jetzt auch noch irgendwo dazwischen.
Ja.
Ob die am Ende des Tages da auch den 7. Platz haben werden, weiß ich nicht.
Ja, da warten wir die ganze Zeit auf den Einbruch, aber er kommt nicht.
Ja.
Das ist halt,
aber es auch, geht noch lang, also nicht, dass man es ihnen wünscht natürlich, aber müssten sie auch so durchziehen, dass das Ganze.
Also Alltag nach 10 Spieltagen, die zweitbeste Defensive mit nur 8 Gegentoren, das hittet mich hart.
Aber sie schießen nicht an der Tür, das ist das Problem.
Übrigens Martin Kobras als Ersatzgoalie in Salzburg gewesen.
Wieder back on track.
39-jähriger Torwarttrainer. Ne?
Ja gut, aber da haben wir schon mal das gehabt, was Klaus Lindenberger, LASK, glaube ich Anfang der Nullerjahr als 54-jähriger, wo er dann nochmal auf die Ersatzbank gesetzt hat und auch ein Baby Thomas...
Schickelgruber vielleicht auch irgendwie.
Ja, Thomas Geber habe ich noch im Kopf bei Amstetten, aber...
Das geht, glaube ich, aber auch nur auf der Position dann noch.
Also
alle anderen würden das auch nie zulassen.
Ja, wo es schon witzig wäre. Ja. Tilly Küber, nennt sie einfach mal Spieler. Wird jetzt Spielertrainer beim LASK.
Spielertrainer beim LASK.
Peter Packholt, wird Spielertrainer beim WRC. Die haben Sukic und Packholt, das neue Traumduo.
Vielleicht kann Peter Stöger so das Ganze wieder rumreißen.
Ja,
wenn er selbst
Pink Packholt, der PP-Sturm vom WRC, hätte natürlich was. Und ganz abschließend, der keine Frage, so ein Input von Niklas Weindl via Instagram, Schalke 04 auf die 1.
Aktuell noch Zweiter, glaube ich.
Erster, oder? Tabellenerster in der zweiten Bundesliga, ja.
Warum? Sprechen wir das kurz an. Weil da nach wie vor natürlich Miro Muslic da für Furore sorgt bei den Gelsenkirchener. Und mir taugt das einfach total, weil wir haben ihn damals 2019, 20 schon als Liga-2-Trainer beim FAC erlebt.
Ah, oh, Zweiter, Schuli.
Zweiter,
ja. Elversberg ist nochmal vorbeizogen. Ja. War jetzt nämlich auch, wo du gemeint hast, sie waren Zweiter.
Sie haben auf jeden Fall die Tabellenführung übernommen mit dem Sieg gegen Hannover.
Aber Elversberg ist nochmal vorbeizogen.
Elversberg?
Ja, Elversberg.
Okay, heftig.
Zweiter Liga, geil.
Aber jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ja, nein, mir taugt einfach Miro Muslic. Ich glaube, da können wir ein paar Archivbilder einmal wieder auskramen vom Liga 2 Media Day von 2020. Also da haben wir einige Formate mit ihm durchgemacht. Mal schauen, was er damals gesagt hat.
Ich finde das so verrückt, dass einfach Loris Karius und Miro Muslic beim selben Verein einfach sind.
Wieso?
Nein, weiß nicht, weil Loris Karius, nein, überhaupt nicht. Wenn du so Champions League-Finale damals Liverpool, Real Madrid Ding wärst, dann hast du Miro Muslic, der bei der SV Ried gescheitert ist. Weißt du, was ich meine?
Und dann so, sie haben sich immer getroffen. Ja, stimmt. Das war 2019, glaube ich.
Ja.
War das, dieses Finale war doch 2019, glaube ich.
Ja,
Liverpool gegen Real.
Glaub,
genau 2019 oder 20 hat damals Miro Muslic das erste Mal interimsmäßig bei der SV Ried übernommen. Ich glaube, das war Ende 2019. Ist er an der Seitenlinie gestanden, damals gegen FC Juniors Oberösterreich. Aber ich komme mit dem lieben Kollegen Momo Akondi. Und ja, das sind so Side-Infos, die jetzt einfach mal raushauen, aber interessiert keinen.
Wurscht. Ich kann es nicht verifizieren, weil irgendwie mein Internet zu lange braucht.
Wird schon stimmen. Auf jeden Fall, was auch stimmt, folgt uns auf YouTube. Das haben wir ganz vergessen. Da wird uns der Alex wieder dann
Alex leider Vollob, deswegen ist nicht passiert.
Eigentlich sollten wir immer sagen, folgt uns auf YouTube und natürlich schenkt uns 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Das war die Ansa-Konferenz Episode 59. Bis zum nächsten Mal und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 1.
Tschüss, Baba.
Servus. Ladies first, auch bei der Ansa-Konferenz.